Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Martin Zagatta. Willkommen an einem Tag, an dem sich Bund und Länder gerade auf neue Corona-Regeln für die bevorstehenden Wochen und Monate geeinigt haben. Wie die aussehen, das erläutern wir Ihnen gleich. Wir berichten ansonsten über den bundesweiten Streik im öffentlichen Nahverkehr, der für viele Pendler mit erheblichen Behinderungen verbunden war. Und wir informieren Sie gegen Ende der Sendung aus den USA, wo man 5 Wochen vor der Präsidentenwahl jetzt mit großer Spannung dem ersten Fernsehduell heute Nacht entgegensieht zwischen Donald Trump und Joe Biden. Doch damit sofort nach Berlin, wo Bundeskanzlerin Merkel am Nachmittag mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder darüber beraten hat, wie man auf die ansteigenden Zahlen der Corona-Infektionen reagieren soll. Gerade eben wurden die Medien informiert. Klaus Remme aus unserem Hauptstadtstudio. Auf was genau hat sich die Runde geeinigt?
Die Runde hat sich geeinigt, Herr Zagatta, auf eine Verschärfung von Maßnahmen, also keine weiteren größeren Öffnungsschritte. Damit war angesichts des Infektionsgeschehens ja auch nicht zu rechnen. Aber sowohl Peter Tschentscher, der Bürgermeister von Hamburg, der erste Bürgermeister von Hamburg, wie auch Markus Söder, sagten in der Pressekonferenz, es habe verglichen mit den Konferenzen der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin in der Vergangenheit größere Geschlossenheit gegeben. Beide haben das Gesprächsklima gelobt. Eindämmung des Infektionsgeschehens, das sei das überragende Thema gewesen. Hier Markus Söder.
Die Strategie der Eindämmung ist unsere Strategie für ganz Deutschland, nicht das Motto durchlaufen lassen oder durch Seuchen wie Schweden oder anderswo. Diese Linie gilt jetzt und die gilt für alle. Es kann der eine oder andere sogar härter gehen nach den Beschlüssen, die wir haben, aber drunter weicher geht im Grunde genommen nichts.
So viel zur allgemeinen Tonlage, Herr Zagatta. Es wurde dann sehr konkret. Die Bundeskanzlerin Angela Merkel, sie präsentierte die neue Regel in Bezug auf private Feiern. Wir wissen, dort sind Infektionen geschehen, die dann plötzlich Grenzen übersprungen haben, wo ganze Städte, ganze Regionen betroffen waren. Und dort gilt jetzt ein zweistufiges Verfahren. Man muss sich orientieren an den Infektionszahlen 35 auf 100.000 Einwohner in 7 Tagen und 50 auf 100.000 Einwohner in 7 Tagen. Die Bundeskanzlerin weiter.
Wir sagen jetzt hier, dass in öffentlichen oder angemieteten Räumen bei einer Infektionshäufigkeit von 35 pro 100.000 Einwohnern in 7 Tagen die Zahl von 50 Teilnehmern festgelegt werden soll, maximal. Und es wird dringlich empfohlen, Feierlichkeiten zu Hause in privaten Räumen nicht mit mehr als 25 Teilnehmern durchzuführen und bei einer höheren Infektionsrate von 50 dann 25 in öffentlichen oder angemieteten Räumen und dringende Empfehlung, nicht mit mehr als 10 Teilnehmern Feierlichkeiten zu Hause durchzuführen.
Ausnahmen davon, so steht es in dem schriftlichen Beschluss, können für angemeldete Feierlichkeiten mit vom Gesundheitsamt abgenommenen Hygieneplänen zugelassen werden, Herr Zagatta.
Die Bundeskanzlerin hat da eben von Empfehlungen gesprochen. Sind das jetzt Empfehlungen oder sind das Vorschriften?
Dies hier sind Richtlinien für alle bei den Obergrenzen, so wie Markus Söder sagte, darunter geht nichts. Ich habe genau hingehört eben bei Rainer Haselhoff, als er sich geäußert hat, der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt. Und er war eigentlich wenig aufgeregt mit Blick auf diese Werte.
Ich habe nur gesagt, weil ja auch in der Ampel faktisch heute damit justiert wurde, also im Sinne dessen 35 und so weiter und so fort, dass ich für uns als Land keinen Grund sehe, die Hürden, die wir deutlich niedriger gehängt haben, wo wir reagieren, jetzt nach oben zu schieben.
Und das ist erlaubt, also Länder, Bundesländer, die noch schärfere Maßnahmen verhängen wollen, denen ist das gestattet. Insgesamt haben alle betont, dass es ja diese riesengroßen Unterschiede gibt beim Infektionsgeschehen und deswegen regional begrenzt und konzentriert, zielgenau hieß es, gehandelt werden muss. Ich will noch einen O-Ton einspielen, weil er für so viel Aufregung sorgte, nämlich diese Erwähnung von Angela Merkel gestern, man könne im Dezember möglicherweise 19.200 Neuinfektionen am Tag haben. Und die Bundeskanzlerin rechnete vor, wie sie auf diese Zahl kam, Herr Zagatta.
Das heißt nichts anderes, als dass sich über Juli, August, September in 3 Monaten die Infektionszahlen 3-mal verdoppelt haben. 300 auf 600, 600 auf 1.200, 1.200 auf 2.400. Und wenn das in den nächsten 3 Monaten, Oktober, November, Dezember, weiter so wäre, dann würden wir von 2.400 auf 4.800, auf 9.600, auf 19.200 kommen.
Die Kanzlerin, wie sie exponentielles Wachstum erklärt, natürlich muss es nicht so weit kommen, da sind sich die handelnden Politiker einig, wenn es denn bei einer Disziplin bleibt in der Bevölkerung, die alle anmahnen.
Also, die Corona-Einschränkungen, die werden verschärft. Dankeschön für diese Informationen an Klaus Remme. Deutschland kommt ja vielen Einschätzungen zufolge bisher besser durch die Corona-Krise als die meisten anderen Länder. Doch das hat auch seinen Preis. Mehr als 200 Milliarden Euro muss Finanzminister Scholz in diesem Jahr an neuen Krediten aufnehmen, nachdem man jahrelang ohne neue Schulden ausgekommen ist. Und ein Ende ist auch noch nicht in Sicht, jedenfalls noch nicht im nächsten Jahr. Da plant der Finanzminister mit weiteren Krediten von fast 100 Milliarden Euro. Über diesen Etatentwurf hat heute der Bundestag debattiert, mit teilweise heftiger Kritik, wie Theo Geers berichtet.
Auftritt als Kanzlerkandidat oder Finanzminister. Olaf Scholz entschied sich erst einmal für Letzteres. Er verteidigte die Eckdaten des Haushalts 2021, der erneut von der Covid-19-Pandemie geprägt ist. Geplant sind Ausgaben von 413,4 Milliarden Euro, von denen knapp ein Viertel, 96,2 Milliarden, mit neuen Schulden finanziert werden.
Wir reden heute über den Haushalt und damit reden wir auch über die weitere Zukunft unseres Landes. Und ich will aus aktuellem Anlass sagen, auch im Hinblick auf eine Fraktion dieses Parlaments, wir alle wollen, dass es Deutschland gut geht.
Sagte Scholz ausdrücklich in Anspielung auf jüngste Gedankenspiele in der AfD. Und deshalb sei es notwendig, in der Pandemie mit ganzer Kraft weiter gegenzuhalten, so wie schon in diesem Jahr.
Aus meiner Sicht ist es auch unabsehbar notwendig, dass wir das jetzt nicht beenden. Dass wir nicht nur für dieses Jahr gehandelt haben, sondern dass wir auch im nächsten Jahr das weiter tun.
Die klare Botschaft laute: hohe Investitionen, geplant sind 55 Milliarden Euro, sollen auch nächstes Jahr die Konjunktur stabilisieren. Die Ausgaben seien notwendig, denn
nicht handeln wäre viel teurer als handeln.
Und der Staat, so Scholz, könne sich das leisten. Durch die Krise steige die Schuldenquote zwar auf 75-76% der Wirtschaftsleistung, aber damit sei sie nach der Krise immer noch niedriger als in anderen Ländern vor der Krise. Völlig anders die Sicht von Peter Böhringer, AfD. Er hält den Haushalt 2021, der in puncto Ausgaben wie Neuverschuldung nach dem diesjährigen Etat die zweithöchsten je gemessenen Werte aufweist, für verfassungswidrig. Es sei nur eine Behauptung, dass die Pandemie zu einer Notlage geführt habe. Die habe vielmehr die staatliche Überreaktion auf die Pandemie herbeigeführt.
Diese ganze moralinsaure Hysterie ist überflüssig. Warum bei Corona? Wir haben es nicht mit Ebola oder mit der Pest zu tun. Insgesamt, wir haben es gehört, begründet die Regierung inzwischen 315 Milliarden Euro Neuverschuldung seit März alleine nur über Corona. Diese Schulden werden die Bürger jahrzehntelang abstottern müssen, etwa 17 Milliarden Euro jedes Jahr über die nächsten zwei Jahrzehnte, nur wegen Covid-19. Und das sind die 750 Milliarden EU-Schulden noch gar nicht mitgerechnet.
Dass dieser Haushalt des nächsten Jahres noch massiv verändert werden müsse, betont auch FDP-Haushälter Otto Fricke. Darauf werde seine Partei in den Haushaltsberatungen achten.
Seien wir doch ehrlich, das ist ein Kanzlerkandidatenhaushalt, das war eine Kanzlerkandidatenrede, das hat mit vernünftiger, nachsichtiger, umsichtiger Haushaltsrede und nichts mehr zu tun.
Tatsächlich schlüpfte Scholz zwischendurch durchaus in die Rolle des SPD-Kanzlerkandidaten, etwa als er mit Blick auf die Pandemie Folgendes in Aussicht stellte.
Die Corona-Heldinnen und Corona-Helden wollen von uns keine Orden. Sie wollen einfach ein ordentliches Gehalt. Und das müssen wir sicherstellen und dafür müssen wir auch Sorge tragen.
Vom kommenden Wahlkampf geprägt, auch der Schlagabtausch in der Koalition zum Thema Steuern.
Wer die Illusion hegt, dass für diejenigen, die am allermeisten verdienen, am oberen Ende der Einkommensskala dieses Landes liegen, in den nächsten Jahren große Steuersenkungen da wären, der verbreitet illusionäre Zahlen oder aber will die Axt an die Zukunft Deutschlands legen.
So legte Olaf Scholz vor und provozierte damit prompten Widerspruch beim Unionsfraktionsvorsitzenden Ralf Brinkhaus.
Wir reden doch bei Spitzensteuersätzen nicht über Fußballprofi, Showmaster oder ähnliche Leute, sondern wir reden über mittelständische Unternehmer. Wir reden darüber, dass diese Leute das Geld nicht haben, um es wieder in Arbeitsplätze zu investieren, meine Damen und Herren.
Union und SPD werden sich somit beim Haushalt mindestens noch einmal zusammenraufen müssen. Für die Zeit danach setzen beide Lager aber schon heute unterschiedliche Akzente.
Vielerorts blieben Busse und Bahnen heute in den Depots, nachdem die Gewerkschaft Verdi zu einem bundesweiten Streik im öffentlichen Nahverkehr aufgerufen hatte. Das führte zu erheblichen Behinderungen, auch in der Hauptstadt, wo Anja Nehls für uns unterwegs war.
An einer Bushaltestelle direkt neben dem Zubringer zur Berliner Stadtautobahn steht heute Morgen eine junge Frau mit Kinderwagen. Auf ihrer BVG-App auf dem Handy guckt sie, wo der eigentlich erwartete Bus bleibt. Vom bundesweiten Streik im öffentlichen Personennahverkehr hat sie bisher nichts mitbekommen.
Ich habe mich nur schon gewundert, weil ich gucke immer nach den Verspätungen und heute sind keine. Dachte mir, das stimmt doch irgendwas nicht. Wie kommt mein Kind jetzt in die Kita, frage ich mich. Weil wir haben auch kein Auto, also ich muss jetzt sehen, wie komme ich da hin, ne? Ja, laufen, aber zu spät wahrscheinlich dann.
Seit 3 Uhr morgens bis mittags fuhren deshalb heute in Berlin keine Busse, U- und Straßenbahnen. In Brandenburg dauert der Ausstand der Mitarbeiter von 12 öffentlichen Nahverkehrsbetrieben sogar noch an. Die Gewerkschaft Verdi hatte die Mitarbeiter des ÖPNV heute zum Streik aufgerufen und fast alle waren dem Streikaufruf gefolgt, sagt Andrea Kühnemann von Verdi. Es geht um einen bundesweiten Tarifvertrag mit einheitlichen Regelungen beim Ausgleich von Überstunden und Zulagen für Schichtdienste. In Berlin und Brandenburg sei eine bessere und vor allem einheitliche Bezahlung außerdem besonders wichtig.
Berlin und Brandenburg sind immer noch Schlusslicht bei der Bezahlung im Vergleich bundesweit. Und der Fachkräftemangel wirkt sich halt in Berlin und Brandenburg besonders aus. Und wir wollen ja alle den ÖPNV stärken in dieser Region.
Deshalb steht Hichem Hamum mit seiner blauen BVG-Dienstkleidung heute Morgen auch vor dem BVG-Betriebshof in Wilmersdorf. Normalerweise ist er um diese Zeit mit einem großen gelben BVG-Bus in der westlichen Berliner City unterwegs. Seit 3 Jahren ist er Busfahrer, verdient 2.600 Euro brutto, mag seinen Job, aber der werde immer schwerer.
Wirklich sehr stressig. Wenn immer noch mehr Menschen, Fahrgäste oder auch den Straßen, also Autos, Radfahrer, Taxis, sehr voll. Es gibt ein paar nette Fahrgäste, es gibt auch sehr schlimme Fahrgäste halt. Ich habe das Gefühl, dass die Leute ein bisschen aggressiver geworden unterwegs auf der Straße, auch mit Autofahrern und sowas. Da kriegen wir alles ab. Sie werden manchmal beschimpft, sie werden manchmal bespuckt. Ja, es ist halt so. Wir wollen auch pünktlich an unser Ziel rankommen oder an unsere Haltestellen, pünktlich auch für unsere Fahrgäste. Aber das geht heutzutage nicht mehr.
Für ihn und seine Kollegen geht es deshalb nicht nur um Geld, sondern vor allem auch um bessere Arbeitsbedingungen, erklärt Mirko Köpke von Verdi.
Es geht erstmal bei uns auch um Arbeitszeitverkürzung. Es geht um die Wendezeiten, dass die ausreichend Wendezeiten haben und auch, wie es so schön heißt, man muss ja auch mal auf Toilette.
Derzeit laufen in den 16 Bundesländern separate Verhandlungen über neue Tarifverträge. Am Freitag waren in Berlin Gewerkschaftsvertreter und Arbeitgeber zu einer weiteren Tarifrunde bei der BVG zusammengekommen, ohne dass ein Ergebnis erzielt wurde. Der Streik soll die Arbeitgeber unter Druck setzen. Das Verständnis der Fahrgäste dafür ist relativ groß, auch weil in Berlin die S-Bahn die Situation ein bisschen entschärft. Hier gibt es zurzeit keine Tarifauseinandersetzungen. Dieser Mann hat sich heute Vormittag deshalb zu Fuß auf den Weg zum S-Bahnhof Westkreuz gemacht.
Ach, eine ganze Ecke von der Hubertusallee. Bin ich gelaufen, ja. Das ist bestimmt ein Kilometer auf alle Fälle, anderthalb vielleicht sogar. Ich hoffe, dass ich mit der S-Bahn jetzt weiterkomme, mit der S7. Deswegen bin ich extra die Kurve heute gegangen hier, ja. Ich steige sonst Hohenzollerndamm ein und fahre zur Frankfurter Allee, muss dann in die U-Bahn Richtung Hönow. Und da weiß ich nicht, ob sie fährt, deswegen weiß ich anders heute. Vielleicht direkt nach Lichtenberg durch.
Immerhin kennt er sich aus. Eine junge Frau, die sonst nie mit der S-Bahn fährt, steht jetzt vor dem Bahnhof und weiß nicht, wie sie von hier weiterkommen soll.
Ich muss jetzt zur Arbeit, irgendwie fahre schon seit 30 Minuten. Ich komme aus Botanischer Garten, aus vom Steglitz und muss nach Charlottenburg jetzt. Also ich fahre immer mit der U-Bahn. Also muss dann zur S-Bahn 20 Minuten laufen erstmal. Dann mit S-Bahn. Ich suche jetzt gerade meine Straße. Ich muss jetzt am Bahnhof Westend. Ja, jetzt weiß ich nicht wohin.
Die S-Bahn hat auf einigen Linien heute zusätzliche Züge eingesetzt. Von Überfüllung in den Zügen und auf den Bahnhöfen war allerdings nichts zu sehen. Viele Berliner sind aufs Rad umgestiegen. Einige auch auf das Auto. Die Staus waren heute Morgen länger als sonst. Probleme gab es für Menschen, die zum Flughafen Tegel mussten. Hier waren noch mehr Taxis unterwegs als normalerweise. Mittags um 12 Uhr hatte die BVG in Berlin dann das Ende des Streiks verkündet. Bis alles wieder planmäßig rollte, dauerte es allerdings noch deutlich länger.
In Schleswig-Holstein und in Niedersachsen hat die AfD nach Flügelkämpfen gerade ihren Fraktionsstatus verloren. Mit Konrad Adam tritt jetzt der letzte der Gründungsvorsitzenden aus der Partei aus. Und nun hat sich die AfD auch noch von ihrem ehemaligen Pressesprecher Christian Lüth trennen müssen, dem menschenverachtende Äußerungen vorgeworfen werden. Nadine Lindner mit den Einzelheiten.
Nach der fristlosen Entlassung ihres Fraktionspressesprechers Christian Lüth gerät die AfD in Erklärungsnot. So betonten Fraktionsvertreter heute, dass sie nicht aus taktischen Gründen auf eine Verschlechterung der Lage in Deutschland spekulierten. Ausgelöst wurde die Debatte durch Aussagen wie diese, die gestern in der Dokumentation von ProSieben ausgestrahlt wurden.
Es geht erstmal um den Erhalt der Partei. Die AfD ist wichtig. Und das ist halt schizophren. Das haben wir mit Gauland lange besprochen. Je schlechter es Deutschland geht, desto besser für die AfD. Und das ist natürlich scheiße, auch für unsere Kinder, deine. Aber wahrscheinlich erhält uns das. Wenn jetzt alles gut laufen würde, Merz macht die Grenzen dicht, wir finden einen Deal mit der Türkei und so, dann wäre die AfD wie in Hamburg bei 3%. Wollen wir nicht.
Sie sollen, laut ProSieben sowie Zeit Online, im Februar in einem Gespräch zwischen Christian Lüth und der YouTuberin Lisa Licentia gefallen sein. Die YouTuberin war im Umfeld der rechtsextremen identitären Bewegung sowie der AfD unterwegs, bevor sie aus der Szene ausstieg. Experten bezweifeln diese Abkehr. Die aus dem Gedächtnisprotokoll nachgesprochene Szene liegt nicht nur das Kalkül der politischen Kommunikation offen, sondern enthält auch menschenverachtende Gewaltfantasien.
Vor allem klingt das so, als ob es in deinem Interesse wäre, dass noch mehr Migranten kommen.
Ja, weil dann geht es der AfD besser. Wir können die nachher immer noch alle erschießen. Das ist überhaupt kein Thema. Oder vergasen oder wie du willst. Mir egal.
Die Reaktion folgte prompt. Einstimmig beschloss der Fraktionsvorstand gestern, Christian Lüth fristlos zu entlassen. Er war als Fraktionssprecher bereits seit April beurlaubt, weil er sich selbst als Faschist bezeichnet hatte. Zwischenzeitlich gab es Erwägungen, ihn als Medienkoordinator wieder einzusetzen. Der parlamentarische AfD-Geschäftsführer Bernd Baumann räumte heute Morgen ein, dass die Fraktion Lüth die Aussagen zuschreibt.
Die Validierung der Aussagen, im Moment sehe ich keine, also er hat sich, ich sehe keine Initiative, dass er das in Frage stellt. Aber das werden wir ja noch sehen.
Die Causa Lüth ist aber auch ein Problem für die Fraktionsspitze rund um Alexander Gauland und Alice Weidel. Lüth galt als enger Vertrauter. Weidel und Gauland wird fraktionsintern vorgeworfen, die Klärung des Falls verschleppt zu haben und grundsätzlich zu wenig Führungsstärke zu zeigen. Die Partei versucht sich seit gestern mit Schadensbegrenzung und versucht, maximale Distanz zu schaffen. Lüth sei schon seit Sommer kein AfD-Mitglied mehr. Die Aussagen könnten der Partei damit nicht zugerechnet werden. So eine Mitteilung von gestern Abend. Unterdessen wurde heute bekannt, dass auch das letzte Führungsmitglied aus der Gründungsphase der AfD aussteigt. Konrad Adam kündigte an, die Partei zum Jahresende verlassen zu wollen. Adam, der heute nicht mehr in der ersten Reihe aktiv ist, bildete mit Frauke Petri und Bernd Lucke das erste Führungstrio. Adam hatte den Saal im hessischen Oberursel angemietet, in dem sich die AfD gegründet hatte. Er gab mehrere Gründe für seinen Rückzug an. Vor allem sagte er, dass der Einfluss des Flügels innerhalb der AfD immer mehr gewachsen sei. Aber Adam beklagte auch, dass die AfD immer noch kein sozialpolitisches Konzept habe und sich zu stark von Lobbyinteressen leiten lasse. Zum Beispiel in der Verkehrs- und Landwirtschaftspolitik.
Wie soll die EU gegen Staaten wie etwa Ungarn oder Polen vorgehen, wenn sie die Rechtsstaatlichkeit dort gefährdet sieht? Da schlägt die deutsche Ratspräsidentschaft nun einen Kompromiss vor, den Kritiker als wachsweich empfinden. Und dennoch gibt sich Ungarns Regierungschef Orbán jetzt empört, weil die Vizepräsidentin der EU-Kommission ihm vorgeworfen hat, eine kranke Demokratie aufzubauen. Orbán verlangt ihren Rücktritt, stößt mit dieser Forderung in Brüssel aber auf taube Ohren, wie Bettina Klein berichtet.
Herr Orbán sagt gern, dass er eine illiberale Demokratie aufbaue. Ich würde sagen, er baut eine kranke Demokratie auf. So die Vizepräsidentin der Kommission Vera Jourova im Interview mit dem Magazin Der Spiegel. Und weiter, Zitat, in den ungarischen Medien gibt es kaum noch Kritik an der Regierung, sodass eine große Mehrheit der Ungarn womöglich gar nicht mehr in der Lage ist, sich eine freie Meinung zu bilden. Ich fürchte, die Menschen in Ungarn könnten eines Tages feststellen, dass ihre letzte Wahl zugleich die letzte freie Wahl war. Zitat Ende. Viktor Orbáns Antwort darauf ist nun ein Schreiben an die Kommission, in dem er Jourovas Rücktritt fordert und sich überaus empört zeigt. Dies sei ein Angriff auf die demokratisch gewählte Regierung Ungarns und eine Demütigung für das ungarische Volk. Orbáns Brief ist bei der Kommission eingegangen, wurde heute bestätigt. Er wird eine Antwort bekommen. Abgesehen davon gilt, Vera Jourova arbeitet eng mit der Kommissionspräsidentin zusammen und genießt ihr Vertrauen. So die Sprecherin heute Mittag.
President von der Leyen works closely with Vice President Jourova on the rule of law. And the Vice President has the President's full trust.
Wir sind bereit zum Dialog, unsere Türen bleiben offen, so ein weiterer Kommissionssprecher, zu Orbáns Ankündigung, die Kontakte mit der Kommissarin einzufrieren. Unsere Bedenken bezüglich der Rechtsstaatssituation sind bekannt. Es gibt verschiedene Arten, sie auszudrücken. Wir werden darauf morgen eingehen, wenn der Rechtsstaatsbericht der Kommission zur Lage in allen Mitgliedstaaten vorgestellt wird.
Our concerns on the situation in Hungary are well known. There are different ways to express them. This is something that will be addressed in the Rule of Law report tomorrow.
Der Bericht, dessen Vorstellungstermin bis heute Mittag nicht klar war, wird nun also tatsächlich morgen nach der Sitzung des Kommissionskollegiums der Öffentlichkeit präsentiert. Eine angeblich geplante Verschiebung auf nächsten Montag könnte als Antwort auf Orbán nun doch unterblieben sein, wurde gemutmaßt. Doch die Kommission wies Spekulationen zurück. Der Termin morgen könnte mit Orbáns Rücktrittsforderung im Zusammenhang stehen.
Herr Orbán hat bei dieser Frage eigentlich nichts zu sagen. Und diese Versuche, schon mal Kommissarinnen und Kommissare einzuschüchtern und gewissermaßen einen Kodex einzuführen, was Kommissarinnen und Kommissaren kritisieren dürfen und nicht, ist nicht akzeptabel.
Meint Sergej Lagodinsky, Abgeordneter der Grünen und stellvertretender Vorsitzender vom Rechtsausschuss des Europäischen Parlaments. Auch auf einer weiteren Ebene schwelt der Streit um die Rechtsstaatlichkeit. Die Frage, inwieweit sie mit dem neuen EU-Haushalt und dem Wiederaufbauplan verknüpft werden kann. Der Juli-Gipfel setzte unter dem Druck Polens und Ungarns dem enge Grenzen. Die Frage der Rechtsstaatlichkeit droht, die Verhandlungen um den ganzen Wiederaufbaufonds zu blockieren. Sie könnte sich nach den Entwicklungen der vergangenen Tage zumindest inoffiziell auf der Agenda der Staats- und Regierungschefs beim Gipfel Ende der Woche wiederfinden.
Noch heute Abend will sich der UNO-Sicherheitsrat mit den Kämpfen, mit dem Krieg um die Kaukasusregion Bergkarabach beschäftigen, mit der militärischen Auseinandersetzung zwischen Armenien und Aserbaidschan. Deutschland hat wie die USA und auch Russland dazu aufgerufen, die Kampfhandlungen sofort einzustellen, ohne Erfolg allerdings, berichtet Paulina Milling.
Eine schöne, saubere Stadt mit vielen Sehenswürdigkeiten, so beschreibt die Stadt Stepanakert in Bergkarabach Katerina Danekina. Sie ist Russin, lebt seit 5 Jahren in Armenien. Am Wochenende war in Stepanakert Stadtfest. Sie war vor Ort. Sie hätte mit Freunden viel über Zukunftspläne geredet und sei ganz entspannt im Hotel eingeschlafen. Morgens gegen 7:15 haben wir Explosionen gehört. Wir dachten, ist das vielleicht ein verspätetes Feuerwerk oder die Bauarbeiten nebenan? Alles Mögliche, aber nach 2-3 Minuten war klar, etwas stimmt nicht. Wir sind im Pyjama nach unten gelaufen und sind da auf Einwohner getroffen. Die sagten, ja, es ist wieder soweit. Inzwischen mehren sich im Internet Videos, die zerstörtes Kriegsgerät und gefallene Soldaten zeigen. Beide Seiten, Armenien und Aserbaidschan, melden Verluste. Auch die nicht anerkannte Republik Bergkarabach berichtet von mehr als 80 gefallenen Soldaten. Es soll auch zivile Opfer geben, darunter mindestens 2 Minderjährige. Unklar bisher, auf welcher Seite. Eine Entspannung ist nicht in Sicht. Im Gegenteil, sagt Olesya Vartanyan, Analytikerin des Thinktanks International Crisis Group. Bergkarabach ist ein schwieriges Gebiet, eine Bergregion mit dichtem Wald bedeckt. Es ist schwer, dort zu kämpfen. Wir sehen, dass die Kämpfe immer mehr werden und sich in ihrer Intensität steigern. Beide Konfliktparteien berichten von einem Großaufgebot an Militärtechnik. Artillerie und Luftwaffe sind im Einsatz, auch Panzerfahrzeuge. Armeniens Ministerpräsident Nikol Paschinyan sprach in seiner Rede vor dem Parlament von einem historischen Wendepunkt. Es ist keine Übertreibung zu sagen, dass es einer der wichtigsten Abschnitte unserer 1000-jährigen Geschichte ist. Wir müssen auf eine einfache Frage antworten. Haben wir das Potenzial, unser Volk zu beschützen? Damit meint er die Bevölkerung von Bergkarabach. Dort leben ca. 150.000 Menschen. Die meisten von ihnen sind Christen und fühlen sich Armenien verbunden. Sie haben dort ihre eigene Republik ausgerufen. Sie ist bis heute nicht anerkannt. Nach internationalem Recht gehört das Territorium nämlich zu Aserbaidschan. Nach dem Krieg Anfang der 1990er Jahre schwelt der Konflikt weiter an. Aserbaidschan habe außen- wie innenpolitisch nun den Moment für günstig gesehen, die Lage zu klären, meint Azu Geybullah, und impliziert damit, dass Aserbaidschan die Kämpfe entfacht habe. Sie ist aserbaidschanische Journalistin, die in der Türkei im Exil lebt. Das offizielle Baku hat etwas gebraucht, um innenpolitisch von der Wirtschaftslage nach der Pandemie abzulenken, von Korruption, von politischen Repressionen, um zu zeigen, wir haben ein größeres Problem, Bergkarabach. Unser Ziel ist es, unsere Territorien zu befreien. Und in den vergangenen Tagen ist eine Euphorie ausgebrochen. Alle unterstützen das, selbst Oppositionsparteien. Man erwartet jetzt die Meldung, man hat das Gebiet zurückerobert. Für die Bevölkerung vor Ort bedeutet das allerdings sein Leben in ständiger Angst, sagt Katerina Danekina. Alle Kinder, Frauen, Schwestern, die schwanger sind, Brüder, Familien leben an der Schwelle, einfach jede Sekunde getötet zu werden. Die lokale Bevölkerung scheint aus Bergkarabach jedoch kaum zu fliehen. Dass sich für sie die Lage bald entspannt, ist schwer zu sagen.
Nur noch 5 Wochen bis zur Präsidentenwahl in den USA und jetzt wird es ernst, denn in der Nacht deutscher Zeit kurz vor 3 Uhr morgens steht nun die erste Fernsehdebatte an zwischen Donald Trump und seinem Herausforderer Joe Biden. Ein Duell, das wohl bis zu 100 Millionen Menschen live verfolgen werden und eine Debatte, bei der für beide viel auf dem Spiel steht, wie Tilo Kössler schildert.
Joe Biden weiß, was auf ihn zukommt.
My guess is it's going to be just straight attack.
Donald Trump werde angreifen und versuchen, ihn als Verfechter linker Thesen zu attackieren. Biden weiß, dass Trump auch nicht davor zurückschrecken wird, persönlich zu werden und ihn als Kandidaten darzustellen, der mental nicht mehr auf der Höhe ist und deshalb ungeeignet für das Amt des Präsidenten. Trump bezeichnet Joe Biden abfällig als Sleepy Joe, als verschlafenen Joe. Und dieser Tage behauptete Trump ohne jeden Beleg, Biden nehme leistungssteigernde Medikamente, sonst wäre er dem Stress gar nicht mehr gewachsen.
People say he was on performance enhancing drugs. A lot of people have said that. A lot of people have written that.
Donald Trump hat sich nach eigenem Bekunden überhaupt nicht auf diese Debatte vorbereitet. Biden hingegen hat sich ein paar Tage zurückgezogen, um sich ganz auf das erste Duell auf dem Campus der Case Western Reserve University von Cleveland zu konzentrieren. Mehrfach setzte sich Biden Übungsduellen aus, wobei sein Berater Bob Bauer den Präsidenten mimte. Dabei kann man sich gar nicht auf ein Duell mit Donald Trump vorbereiten, sagt David Plouffe, der ehemalige Wahlkampfleiter von Barack Obama. Er sei viel zu unberechenbar. Joe Biden müsse auf alles gefasst und sehr flexibel sein.
You can't prepare for Trump. Joe Biden is going to have to be both prepared, but also prepared to be very flexible.
Dabei hat sich Donald Trump mit seiner Strategie, Joe Biden abzuwerten und zu diskreditieren, vermutlich ein Bein gestellt, heißt es im Team der Demokraten. Er selbst habe dafür gesorgt, dass die Erwartungen an Joe Biden jetzt ganz tief hängen. Biden müsse versuchen, sich nicht von Donald Trump in die Defensive drängen zu lassen. Er solle nicht auf Provokationen eingehen und sich stattdessen ganz auf die großen Themen konzentrieren, sagt Kate Bedingfield, Bidens Wahlkampfmanagerin. Die zentrale Botschaft, die Corona-Krise sei Trumps Krise. Er habe sich als unfähig erwiesen, das Virus unter Kontrolle zu bringen. Biden hingegen habe einen Plan. Er wisse, wie man mit dem Virus umgehen müsse und welche Maßnahmen getroffen werden müssten, damit die Kinder wieder zur Schule gehen können.
Joe Biden is the leader who has a plan, who's going to be able to get the virus under control, make sure that we can get our kids back to school safely.
Trumps Hauptbotschaft hingegen werde sein, dass Joe Biden der Büttel der extremen Linken innerhalb der demokratischen Partei sei, sagt Trumps Kommunikationsdirektor Tim Murto. Biden plädiere für einen New Green Deal und plane Steuererhöhungen.
This is an opportunity to get Joe Biden to once and for all defend the fact that he is carrying this radical agenda for the extreme left of his party.
Indes dürfte die Wirtschaftskompetenz Donald Trumps, die er stets als schlagendes Kriterium für sich in Anspruch genommen hatte, mit der Teilveröffentlichung seiner Steuerunterlagen durch die New York Times Schaden genommen haben. Plötzlich steht Donald Trump als hochverschuldeter Finanzhasardeur mit bedenklicher Steuermoral da. Überhaupt ist der Amtsinhaber in dieser Schlussphase der Fernsehduelle in der schlechteren Position. Er muss die Bilanz seiner Amtszeit verteidigen. Und er weiß, dass er in den Umfragen Joe Biden 7-8% hinterherhinkt. Trump müsse jetzt angreifen, sagt David Plouffe, der Ex-Berater Obamas. Er muss an diesem Dienstag versuchen, das Ruder herumzureißen.
Trump is the one who has all the pressure on him. He has to disrupt the race next Tuesday.
Allerdings zeigt die Geschichte der Fernsehdebatten, dass sie nur in ganz seltenen Fällen das Blatt gewendet haben. 1960 etwa bei dem berühmten Duell zwischen dem schwitzenden, unrasierten Präsidenten Richard Nixon und dem jugendlich wirkenden John F. Kennedy. Allerdings schätzt David Plouffe das heutige Duell als das wichtigste Ereignis im noch verbleibenden Wahlkampf bis zum 3. November ein.
next Tuesday is the most important date for the remainder of the campaign.
Ein Bericht von Thilo Kössler. Die neuen Corona-Regelungen, auf die sich Bund und Länder gerade verständigt haben, sie sind ein Thema in unseren Kommentaren um 5 nach 7. Und das waren die Informationen am Abend heute mit Martin Sagatta.